Dann starten wir mal. Wer möchte anfangen? Und Anna hat natürlich auch ein paar Themen im Petto. Wenn es keine Fragen gibt oder wir bleiben im Schweigen zusammen. Wichtigste Forum, was wir seit langer Zeit hatten. Aber wenn natürlich irgendjemand was drückt, dann gerne.
Ja, bei mir wäre es eine Frage zu den Rezitationstexten. Also wir rezitieren ja dieses Reue-Geständnis. Und für mich ist das in gewisser Weise ein Kontrast zu dieser Gegenwärtigkeit, die man in der Meditation ja anstrebt. Also die Reue in Bezug auf das, was man in der Vergangenheit gemacht hat und das im Jetzt. Also ja, und dieser Kontrast, vielleicht können wir dazu.
Ja, man muss sich natürlich immer auch dessen bewusst sein, was abgelaufen ist, was fehlerhaft abgelaufen ist, um in einen bestimmten Zustand hineinzufinden. Ich habe ein sehr drastisches, mich sehr berührendes Erlebnis in der Zeit meiner therapeutischen Tätigkeit. Jetzt, heute mache ich auch noch Beratungen, aber in dieser Liegentätigkeit gehabt, wo jemand sich schon ziemlich am Anfang der Therapie in einer Rückführungssituation erlebt hat, oder ich muss vielleicht vorher sagen, er kam, weil er total im Widerstand mit seiner Kontergan-Schädigung stand, die er hatte. Er musste eine Prothese tragen. Und warum mir das? Und ungerechte Welt und so weiter. Und hat dann in der zweiten Woche der Therapie sich erlebt in seiner, man kann auch sagen, Fantasiereise, wenn einem das Reinkarnationsmodell jetzt irgendwie suspekt erscheint, als KZ-Arzt, der mit Juden Versuche gemacht hat, hat im Detail beschrieben, wie er Luft in die Venen gespritzt hat, um zu schauen, wo es da Embolien gibt und so weiter. Die ganzen Geschichten, schreckliche Sachen gemacht. Und ist selbst erschrocken bei der Wahrnehmung dessen, was da seine Vergangenheit war. Und das hat sich durch die ganze Therapie hingezogen. Und gegen Ende, die letzte Sitzung, ist er völlig erschüttert von seiner Vergangenheit auf der Liege gelegen. Und in einer Art, das mag jetzt fast kitschig klingen, wenn ich es so sage, in einer Art Dialog mit dem Göttlichen, mit Gott gegangen. Gesagt, wenn es so etwas wie Altes Testament gibt, dann habe ich mir die nächsten 100 Inkarnationen versaut. Weil ich in jeder dieser Leben erleben werde als Opfer, was ich als Täter gegeben habe. Aktion gleich Reaktion. Und hat dann, also man muss wirklich sagen, die Betroffenheit, die hat gerührt. Der Mann war völlig offen und von meinen Krämpfen geschüttelt, ob dessen, was er getan hat in dem Moment. Und dann hat er in seinem Dialog, den er da geführt hat, mit Gott, sage ich jetzt mal so, in seinem Bild, hat er von Gott gehört, ich bin keine Krämerseele, die nach dem Alten Testament aufrechnet. Es geht in der Entwicklung des Menschen nur um eins, um Bewusstwerdung. Bewusstwerdung ist kein intellektueller Prozess, sondern ein Prozess des mit Herz, Seele, Geist, einer totalen Wahrnehmung, bewusst zu sein. Das ist das Ziel, kosmisches Bewusstsein zu erreichen in des Menschen, erleuchtet im schönen Sinn. Und wenn er das ist, ist alles in der Vergangenheit verbrannt, denn es gibt kein Aufrechnen. Es geht nur um dieses Ziel, und wenn er dieses Ziel erreicht hat, dann ist in Ordnung, dann hat er gesehen. Und in diesem Zustand war der Mensch in diesem Augenblick. Also man könnte auch anders formulieren, kann sagen, wenn jemand wirklich bereut, ist Gnade eine gesetzmäßige Folge. Es ist nur eine Frage, wie tief die Reue geht, ob sie so pro forma ist, ob sie so ist, wenn ich mich reuig zeige, dann wird es wahrscheinlich die Folge sein, oder ob sie so ehrlich und so authentisch ist, wie ich sie bei dem Mann auf der Liege erlebt habe. Der war total unglücklich über das, was er getan hat in dem Augenblick. Einsichtig. Er hat Einsicht gezeigt. Und die Antwort bekommen, wenn jemand so einsichtig ist, braucht er nichts befürchten. Du musst nur Sorge haben, dass du, wenn du aus diesem Zustand, dieser Bewusstheit, dieser Einsicht wieder herausgerätst und damit wieder zurückfällst in ein Stadium davor, ein unbewussteres Stadium, dass dann das Alte Testament wieder gültig ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir erleben so lange die herben Folgen unseres Handelns, bis wir wirklich in der Mitte angekommen sind. Durch die Rückschläge, die wir erleiden, durch unseren Lernprozess, den wir als Schüler in diesem Leben durchmachen. Und unser Bewusstsein damit weiter und weiter, weiter wird. Und wie gesagt, nicht im Sinne einer intellektuellen Spielerei, ich bin ein intellektueller und bewusster Mensch, sondern ein Mensch, der vom Herzen her weiß, was ist. Mein Institut in München, dem habe ich ja den Namen Kensho-Institut gegeben. Das kommt aus dem Zen-Buddhismus, der Begriff Kensho heißt so viel wie Ken, kennt man vielleicht von Kendo, vom Schwert, Weg des Schwertes. Aber Ken heißt eigentlich das alles Durchdringende. Und Schwert ist nur eine Unterbedeutung davon. Und Sho meint Schau im Sinne von Erkenntnis. Also Kensho heißt alles Durchdringende Erkenntnis. Meint dieses totale Bewusstsein. Satori erleben. Gleicht in unserem westlichen, in unserem Kulturkreis eigentlich den Begriff Diagnosis. Dia, durch Gnosis, Erkenntnis. Nur es gibt eine Diagnose, die ganz an der Oberfläche liegt. Und je oberflächlicher sie ist, desto mehr muss ich an Therapie anschließen. Und es gibt eine Diagnose, in der die Welt erhellt ist. Es wird mir in diesem Augenblick klar, ich denke, fühle, empfinde, es ist alles völlig klar und dann bedarf es keiner weiteren Therapie mehr. Auch keiner Therapie mehr durch das Alte Testament. Durch wen du zuschlägst, wirst du geschlagen werden. Also, das Alte Testament ist die Vorstufe, das Neue Testament ist die, sagen wir, für diejenigen, die schon entwicklungsmäßig weiter sind. Und jetzt muss ich nochmal auf Ihre Frage zurückkommen, ich habe ein bisschen weit weg assoziiert. Es ging auch um die Reue, richtig. Um die Reue ging es. Ich darf mich dessen, was ich durch mein Handeln bewirkt habe, dessen darf ich mich schon erinnern, im Hier und Jetzt. Das darf mir präsent sein. Es ist vielleicht nötig, um richtig handeln zu können. Das Hier und Jetzt schließt ja in dem Sinn auch keine Zukunft aus. Das war die andere Frage, die noch offen war, mit der Absicht. Wie verträgt sich das mit Hier und Jetzt, dann Absichten zu haben im Leben? Motive, irgendetwas erreichen zu wollen. Wie verträgt sich das mit Management-Training, wo man sagt, du musst eine Vorstellung haben, eine Imagination, ohne die passiert überhaupt nichts. Du musst sie herunterbrechen in umsetzbare Einheiten. Du musst dir eine To-Do-List aufstellen, du musst die schön punkteweise abarbeiten, dann bist du effizient im Leben. Ist das nicht der völlige Gegensatz von dem, ich ergebe mich ins Leben und es ergibt sich darauf für mich ohne irgendeinen Einfluss, ohne einen Willen, eine Ambition, die ich habe. Und das beides verhält sich in einem ähnlichen Verhältnis. Es ist an einer bestimmten Stufe des Wachstums des Menschen ganz wichtig, Ziele zu haben. Sich etwas vorzunehmen. Zum Beispiel auch in diesem edlen, achtfältigen Pfad, der uns aus dem Leid herausführen soll, aus der Sicht des Buddhismus, ist rechte Anstrengung etwas ganz Wichtiges. Dazu muss ich mir vornehmen, hier zu sitzen, runterzukommen um die pünktliche Zeit und meinen Job hier zu machen. Und wenn ich diese Voraussetzungen durch Willen geschaffen habe, dann kann ich loslassen, und abwarten, was sich aus dieser Rahmenbedingung, die ich dadurch durch Absicht in Gang gesetzt habe, was sich daraus ergibt. Und ich will es nochmal in einem anderen Zusammenhang, weil das auch, glaube ich, ganz gut dazu passt, sagen. In der Kampfkunst ist es so, dass man erst Technik lernt, Wasa, Abwehrtechniken, bis sie völlig ins Unterbewusste eingegangen sind. Ewig lang dieselbe Bewegung, alleine, bis man die Technik intus hat, dann mit anderen zusammen. Und wenn genug Technik drin ist, dann ist es ganz wichtig, dass man die ganze Technik loslässt, diese ganze absichtsvolle Vorbereitung loslässt, um wirklich offen zu sein, reaktionsstark genug zu sein, um, wenn das trainiert wird jetzt, wenn man in Dan-Graden vorwärts kommen will, hat man ja mit immer technisch Besseren zu tun, nicht nur mit einem, sondern mit zwei, drei versierten, ausgebildeten Kämpfern in Anführungszeichen. Und die stellen sich ja nicht vor ein hin, damit man sie sieht. Sondern die stellen sich ja im gleichschenkligen Dreieck, dass wenn man da hinschaut, kriegt man da eine Gewichte oder da hinten. Wenn man da hinschaut, sind die anderen zwei aktiv. Und da hilft eigentlich nur eins. Da hilft nur eins, einen tiefen Atemzug zu nehmen und ganz zu sich zu kommen. Und einen Bewusstseinszustand hineinzuführen, denn wenn ich ganz bei mir bin, das hat mich vorhin jemand auch in der Einzelberatung gefragt, dann dehnt sich meine Hautgrenze aus. Da nehme ich wahr, was draußen stattfindet. Auch hinten nehme ich wahr, ohne dass ich hinten Augen habe. Und das kennt jeder von sich, weil er ganz bei sich ist und sitzt draußen im Café, völlig entspannt, völlig relaxed. Dann schaut er plötzlich so nach oben, weil er merkt, dass da jemand runtergeschaut hat. Als würde er den Sonnenstrahl von dessen Aufmerksamkeit auf seiner Schulter gefühlt haben. Etwas, was ich nie wollen könnte, so sensibel zu sein, dass ich spüre, da hat mich jemand gerade angeschaut. Und jeder von uns kennt das. Und kennt es eigentlich nur in entspannten Situationen. Dass wenn so ganz entspannt ist, und das ist das, was ich gemeint habe, da wo das Bewusstsein hingeht, habe ich ja ein paar Mal erwähnt im Kurs, da ist Energie. Das ist wie wenn da etwas hinleuchtet. Ich scheine durch mein Bewusstsein hin. Sie haben euch gesagt, wenn wir die Wirbelsäule nach oben gehen in unserem Qigong und ich wechsle vom Steißbeinpunkt zum Nierenpunkt und lasse da den Taschenlampenstrahl meiner Bewusstheit hochgehen. Wenn ich konzentriert bin drauf und geht es hoch, ist wie die Sonne dahin scheint. Und wenn die Sonne dahin scheint, spüre ich, die Sonne wärmt mir meine Schulter. Und wenn jemand fokussiert und interessiert auf meine Schulter schaut, merke ich, dass er nicht ganz sensibel bin. Das sind diese fast eigenartig anmutenden Geschichten bei den alten Kampfkunstfilmen der berühmten blinden Schwertmeister und so weiter. Wo man sich denkt, ist das nicht vielleicht ein bisschen kitschig, da irgendwo drei austrainierte Olympioniken um ihn herum mit zwei Schwertern und der steht einfach blind da und versucht nur Stand im Boden zu finden. Ist das nicht ein bisschen sehr kitschig? Ich meine, diese Sprünge da in die Luft, die sind schon ein bisschen übertrieben dann, die man in so Tiger and Dragon oder sowas sehen kann. Aber da ist zumindest was Wahres dran. In dieser extremen Form müssen wir das nicht alles so ernst nehmen. Aber es ist was Wahres dran. Bist du ganz bei dir, nimmst du andere sehr wahr. Wenn ich ganz in meine Hand reingehe, spüre meine Hand, nehme sie wahr, fühle mich ein in sie und ich gebe einem anderen Menschen die Hand, dann fühle ich auch dessen Hand. Dann spüre ich, hat der einen Holzfällerhändedruck oder hat der so eine Waschlappenhand oder hat er selbst die richtige Spannung zwischen Spannung und Gefühl in der Hand. Dass ich ihn spüren kann, spreizt er die Hand so ab, dass ich an seinen Körper gar nicht hinkomme, weil es auf Abwehrhaltung ausgerichtet ist. Oder lässt er mich an seinen Körper hin, indem er Fläche zulässt. Das muss ich aber machen, da muss ich in meiner eigenen Hand drin sein. Da muss ich ganz bei mir sein. Also ganz zu mir zu gehen, entfremdet mich nicht der Welt, wie das oft so auch dargestellt wird, sondern öffnet mich, lässt mich wahrnehmen. Mein Wahrnehmungsstatus dehnt sich aus nach außen, wenn ich präsent bin, in mir. Wir werden heute Abend einen Film anschauen, im Abend sein Kloster, wenn die da alle mit dem Gesicht zur Wand hin sitzen und dahinter geht der Chikichitsu mit dem Stab der Erweckung. Und die gehen schon so, dass man sie nicht hört, vielleicht knackt mal ab und zu der Fußknöchel, aber der lautloses Gehen ist es. Und trotzdem stellen sich an die Federn auf, wenn er hinter einem steht. Und zwar schon 5 Meter von einem entfernt ist, weiß man, der kommt jetzt. Wenn man an die Wand hinklotzt, da hat man jetzt nichts, sieht man nichts mehr, 180 Grad kann man vielleicht noch sehen, aber nehmen wir weiter nach hinten. Und trotzdem, wenn der hinten vorbeigeht, spürt man das, wenn man ganz bei sich ist. Ganz bei sich ist. Und insofern ist dieses Wahrnehmen etwas, was uns selbst wahrnehmen, etwas, was uns sehr hilft dabei, auch andere Menschen sensibler wahrzunehmen. Aber da bin ich jetzt natürlich wieder ein bisschen rumgerudert und weggekommen von der Absicht, die am Anfang wichtig ist. Und dann im Laufe der Zeit, da spreche ich natürlich manchmal schon sehr hohe Bewusstseinsstadien an, im Laufe der Zeit wird einem das Leben. Und das ist ja auch so, es gibt Menschen, die kämpfen, da ist das Leben ein einziger Kampf. Und ich betone das vielleicht deshalb so häufig, weil ich selbst nur Widder bin und Kämpfer bin, astrologisch gesehen, und deswegen ja auch Schwert Tai Chi Schwertübungen macht, fragt man sich auch, was macht der 70-Jährige oder fast 70-Jährige da? Ist der im Fasching oder wo? Wenn er da seine Schwertübungen macht, da geht es ja nicht darum, irgendjemand zu treffen, da geht es um die Konzentration auf die Schwertspitze, Fokussierung dessen, was ist, und dabei einen Atem zu fühlen, eine fließende Bewegung zu fühlen. Aber weil ich so eigentlich vom Naturell her nicht so ruhig bin, wie ich hier sitze, ist das das habe ich mir wieder verloren wieder. Wo war ich denn da gerade? Ah ja, manche kämpfen. Ich war früher auch so ein Kämpfer. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss mir alles, ich bin stolz auf meine Leistung, ich bemühe mich auch zu leisten, was rausgeht. Habe auch Ambitionen im Kampfsport, im Leistungssport früher gehabt und so etwas. Schauen, was der Cup überhaupt bringt, bis an die Grenze hin. Und auch sonst im Leben irgendwo etwas erreichen und müssen und Ziele setzen und To-Do-List ab und gib, was du kannst und so nach dem Motto. Und ich erreiche heute sehr viel mehr, dadurch, dass ich lasse. Die Dinge werden mir geschenkt. Ich entdecke erstaunt, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Das hat sich so ergeben. Vorher habe ich mir vorgenommen, wenn du was für einen Computer brauchst, fährst ins Tal in München, schaust, dass du die richtige Parkstelle findest, habe da so meine Spezialorte gehabt, wo ich dann kann. Und dann war trotzdem die Schlange vor dem Händler. Und das hat so Kampf, bis ich da mein Tal hatte. Heute fahre ich ohne beim Universum irgendwas zu bestellen hin, weil es sich gerade ergibt. Und komme rein und es ergibt sich gerade, dass keiner davor ist. Und es ergibt sich in vielen Fällen nicht immer so, nicht immer läuft es so reibungslos ab, aber in vielen Fällen so, dass der mir sagt, ich habe ein besseres Teil als das, was Sie wollen, und wir haben es gerade im Sonnenangebot. Einfach so. Und wenn ich viel meditiere, häufen sich diese Sachen. Das ist früher jetzt zum Beispiel auch in meinen Kursen, wo ich früher noch so einen größeren Rahmen so Astrologiekurse gemacht habe, mir so sensitive Leute, die so gut im Routen gehen oder solchen Sachen waren, gesagt haben, warum baust du eigentlich dein Ding immer dahin in der Stelle? Weil ich habe das ausgelotet und das ist so ein besonders guter Platz, da zu stehen. So wie man früher nach dem goldenen Schnitt und nach allen möglichen Dingen, Kathedralen und die Kanzel da geschneidert hat. Und da war ich mich da wohl für. Ich mache das einfach so. Gefühlsmäßig. Und wenn ich viel meditiert habe, dann ergibt sich so, was wir hier machen, ist Intuitionsschulung. Die Intuition schult sich durch unsere Sitzerei immer mehr und immer mehr. Und das werdet ihr oder sie, ich sage jetzt mal ihr, das werdet ihr merken, dass das im Laufe der Zeit immer, soweit ihr ein bisschen bei der Meditationspraxis bleibt, dass sich das immer mehr so ergibt, dass ihr einfach zufällig, in Anführungszeichen, die Dinge richtig macht. Das einzige Ärgerliche dabei ist, dass man dann immer so stolz sein kann, wie in der Zeit, wo man sich die erackert hat. Weil da bringt man es ja mit der eigenen Leistung in Bezug. Und sagt, kein Wunder, dass das passiert ist, weil ich war ja dahinterher. Aber ich habe das Glück, dass ich mit einer Frau zusammenleben darf, die sehr hingabefähig ist an das Leben und für die sich sehr viel ergibt im Leben. Und sie leider, und das ist manchmal traurig für mich, das zu beobachten, sich das nie zurechnet. Weil es ist durch ihre Art so. Und sie meint immer, es wäre Zufall. Das ist der Vorteil von so Menschen, die... Aber es ist manchmal auch hässlich, weil sie dann nicht so stolz drauf sein können, auf das, was eigentlich ihr Beitrag ist. Dazu, dass es sich so ergibt. Während ich mit meinem Hampeln das Gefühl habe, naja, ich habe ja gehampelt, also kein Wunder, dass ich daraus was ergeben habe. Aber die Dinge ergeben sich auch ohne Hampeln. Und das ist natürlich jetzt besonders toll, wenn das ein Hampler wie ich erfährt. Und merkt, ich darf auch mal lassen. Die ganz schönen, wesentlichen Dinge sind alle unscheinbar und machen das Ich nicht so besonders stolz. Das ist der Haken dran. Wenn man wirklich liebt, fühlt man sich nicht großartig. Eher verletzlich, eher offen. Die Dinge, wo das Ich sich so großartig fühlt, die sind meistens gar nicht so toll. Gut.
Zur Reinkarnation. Das war ein Beispiel vorhin, einfach ziemlich extrem, nicht? Es gibt ja viel, viel weniger extreme Beispiele. Ich habe auch einen relativ kurzen Weg hinter mir diesbezüglich, weil unsere Gedanken, unser Intellekt, der verwehrt eigentlich schon für lange Zeit eine Rückführung über die eigene Geburt hin weiter zurück.
Was ja erstaunlich ist.
Das, ja, eigentlich schon.
Wir sind in den Kulturkreis gewachsen, wo das nicht üblich ist. In anderen Kulturen ist es ja relativ selbstverständlich.
Ja, eben, aber trotzdem schwierig ist es trotzdem, auch wenn man offen ist dafür. Was ich jetzt erleben konnte oder durfte, nach einer solchen Rückführung, die mich selbst erstaunt hat, aber die muss schon richtig gewesen sein, also genuin gewesen sein, ist, seitdem begegne ich den Menschen anders. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen auch mir anders begegnen, weil ich mache mir jetzt ein bisschen ein Spiel draus. Was ist jetzt diese Sympathie, woher kommt die? Wo werden wir uns wohl schon mal gesehen oder begleitet oder getroffen haben, nicht? Und das ist einfach die Frage, diese Synergien, die sich dann ergeben, also auch hier im Kurs, bin ich überzeugt, da habe ich gewisse schon mal, sind wir uns schon mal begegnet, vielleicht nicht in diesem Leben, in einem früheren Leben. Bestimmt hast du da auch viel Erfahrung mit solchen.
Es ist aus meiner Sicht auch völlig egal, mit welchen Theorien oder Weltbildern man das einordnet. Also ich bin da sehr Pragmatiker, ich habe das eben auch, weil es sich für die Entwicklung eines Menschen, der Menschen, die zu mir gekommen sind, jedenfalls sehr förderlich erwiesen hat, als einen brauchbaren therapeutischen Kniff, sage ich jetzt mal so salopp gesehen, die Menschen mit der Vergangenheit in dieser fantastischen Form oder realistischen Form zu konfrontieren. Das muss ich einfach sagen, könnte ja mal gewesen sein, man muss ja nicht gleich in die Ideologie gehen und sagen, heißt es jetzt, dass es immer so ist? Wir sehen bei den Menschen, die sich philosophisch und mit dem Herzen über Inkarnation damit auseinandersetzen, ja zum Beispiel auch Dispute darüber, ist Inkarnation wie im Hinduismus so gemeint, dass die Seele erhalten bleibt und immer wieder einen neuen Körper nimmt, aber es gibt eine Kontinuität des Seelischen, oder ist es so wie bei tiefgründiger buddhistischer Wahrnehmung, dass am Schluss das Glas Wasser der eigenen Individualität in den Ozean gekippt wird, und danach wird ein neues Glas Wasser rausgeschöpft, wo Bestandteile dessen drin sind, aber auch andere Bestandteile. Also wo das Ego oder die Seele keine Dimension sozusagen hat. Viel offener, viel loser. Oder ob es nur ein, wie gesagt, nur ein therapeutisches Bild ist. Stell dir doch mal vor. Weil die Seele einfach durch diesen therapeutischen Kniff unter dem Aspekt, es war einmal, diese schützende Distanz, die die Vergangenheit bringt, bereit ist, sich Dinge anzuschauen, die sie in der heißen, brennenden Aktualität des Hier und Jetzt sich nicht trauen würde anzuschauen. Aber so nach dem Motto, naja, es ist 400 Jahre her, schaue ich mir es mal an. Und dann, wenn ich diese Sitzung durchlebt habe und der Therapeut fragt mich, und fallen Ihnen Parallelen zwischen Ihrer, ich nenne es jetzt mal bewusst, Fantasiereise und dem heutigen Leben auf, dann plötzlich vom Donner gerührt dasteht und sagt, ja, die Kostüme sind anders. Aber das Thema ist dasselbe. Ich habe das, was heute hier und jetzt abläuft, in andere Kostüme verpackt, in einen anderen historischen Hintergrund eingeleitet und dadurch diese schützende Distanz. Es ist ja vorbei. Es ist ja nicht jetzt. Und jetzt muss ich den Menschen helfen, ins Hier und Jetzt zu gehen und sagen, läuft es nicht auch heute ab? Und das ist, wie viele therapeutische Kniffe gut helfen können, therapeutischer Kniff, Das muss nicht so sein. Aber man kann natürlich auch sagen, bis zum Konzil von Konstantinopel war es herrschende Lehre im Christentum. Und es ist verwunderlich, dass es heute nicht mehr gibt. Denn 1000 Stellen in der Bibel, wenn man sie verfolgt, sprechen auch dafür. Und ich sage immer, wenn ich so Firmentrainings mache und die Leute fragen mich abends nach dem Abendessen, sie sind auch so ein komischer Typ, Reinkarnation und so, wollen wir mal darüber sprechen. Da sage ich, wir müssen noch klären, wer hier komischer ist, Sie oder ich. Denn Sie sind doch ein denkender Mensch. Und Sie leben widerspruchsfrei mit einem Weltbild. Vorher ist nichts, danach ist Himmel oder Hölle. Dazwischen ist ein gerechter Gott, der den einen als Kontergankind starten lässt und in der Bronx als Kind einer Hure und eines Zuhälters und den anderen gut bürgerlichen Elternhaus. Und die Eltern lieben ihn, aber der Gott ist gerecht und ist gut. Und danach ist es aus. Und was wir hier leben, wenn wir diese Welt schauen, ist Ordnung, wohin ich schaue. Da brauche ich nicht nur Mineralien anschauen, wenn ich Pflanzen anschaue, wenn ich die menschliche Physis anschaue. Ordnung, Ordnung, Ordnung. Selbst im Chaos, und da kann ich die Königsdisziplin der Wissenschaftler fragen, die Physiker, im Chaos, in der Chaosforschung, in, denke ich, Mandelbrotmengen und Julia-Mengen. Heute kann man über bildgebende Verfahren diese Dinge wunderbar darstellen. Überall Ordnung, bis ins Detail. Bis dorthin, wo ich Chaos vermute, ist Ordnung. Und Ordnung impliziert Sinn. Das sagt mir mein alter Juristenverstand. Wenn ich eine Partei hätte, die vertritt, Ordnung ist ein Indiz für Sinnlosigkeit, und eine andere Partei, die vertritt die Meinung, Ordnung ist ein Indiz für Sinn, spricht eher für Sinn, würde ich die Beweislast der Partei geben, die sagt, Ordnung ist ein Indiz für Sinnlosigkeit. Denn Ordnung strebt immer nach irgendetwas. Und wo ein Streben ist, ist Sinn. Also sage ich den Leuten in meinem Weltbild, denen, die mit diesem eigentümlichen Weltbild, dem wir normalerweise leben, in meinem Weltbild ist es so, dass ich erklären kann, warum ein Mozart mit 7 Jahren spielt, wie in anderen 70 Jahren das nicht lernt. Weil er hat vielleicht vorher schon mit Musik zu tun gehabt. Die Leben gehen wie die Tage vorbei, leben und schlafen. Schlafen und wachen ist wie leben und sterben. Deswegen sagt der Volksmund, der so nah vom Herzen her, viel näher als die Wissenschaftler an den Dingen dran ist, der sagt, der Schlaf ist der kleine Bode des Todes und zeigt diese Analogien zwischen Schlafen und Sterben, zwischen Leben und Wachen. Also viele Tage hintereinander. Und wenn ich heute meinen Schreibtisch unaufgeräumt vorfinde, dann schreie ich auch eine Ungerechtigkeit der Welt, dein Schreibtisch ist aufgeräumt, wir haben gestern nicht aufgeräumt. Und wenn ich viele gestern in Form von Leben vor mir leben habe, ist mein heutiges Leben definiert durch mein Gestern. In Leben gedacht, in einer größeren Schwingung gedacht. Dann sehe ich, ich bin das Produkt all dessen, was hinter mir lag, heute. Und da habe ich viel falsch gemacht und viel richtig gemacht und alles so geht das weiter, das Spiel, bis ich am Ende der Evolution kosmisches Bewusstsein, alles ist mir klar. Wie ich schon mal sagte, und jeder Tag grüßt das Murmeltier. Und dann Murray sagt, na, vielleicht bin ich Gott oder vielleicht ist Gott einfach so oft auf der Welt gewesen, dass er alles weiß, weil ich weiß und Punxsutawney alles, was hier abläuft. Und vielleicht gibt es manche, die sind schon häufiger hier gewesen und manche, die sind noch nicht so häufig hier gewesen, was kein Kriterium ist, wer besser oder wer schlechter ist. Der Erstklassler ist nicht schlechter wie der Abiturient, nicht schlechter wie der Uniprofessor, der ist so irgendwo anders auf der Strecke unterwegs und ist am Lernen. Und der eine hat schon ein bisschen mehr Klassen hinter sich und ein bisschen mehr Tage hinter sich und ein bisschen mehr Leben hinter sich und der andere weniger und das ist ganz in Ordnung. Und je weiter es nach oben geht, desto weniger Dünkel gibt es. Den Dünkel gibt es um. Je offener wird, desto weniger wird unterschieden zwischen Erstklässlern und Zweitklässlern. Und wer gerade die dritte geschafft hat, der ist stolz darauf, weil er besser ist und schon weiterentwickelt als irgendjemand, der die zweite Klasse gerade gemacht hat. In der spirituellen Entwicklung, meine ich jetzt natürlich. Aber ich kann mit meinem Weltbild natürlich auch erklären, warum es Déjà-vu-Effekte gibt, warum es eine Vorliebe gibt zum romanischen Kulturkreis und zum angelsächsischen Kulturkreis und ich das Gefühl habe, wenn ich nach Irland fahre, das ist doch irgendwie, wenn ich immer schon da wäre. Oder wenn ich in Rom war, denke ich, Lissabon, habe noch immer noch nie in Lissabon, aber denke mir, mag es ja wie gestern. Alles kann ich erklären, wenn die Seele Geschichte hat. Ich kann es nicht erklären, wenn dann komme ich irgendwann auf die Welt. Da finden irgendwelche chemischen Prozesse statt, die irgendwie Bewusstsein erzeugen. Und ein gerechter Gott ist vielleicht auch noch da, für die Atheisten nicht, aber wir haben ein Problem weniger. Aber dieses Wunder der Welt lässt sich von Atheisten auch nicht erklären. Was aus sich selbst heraus sich gestaltet, zu immer höheren Differenzierungen, zu immer höherer Bewusstheit hinfließt. Die Nobelpreisträger dieser Welt, Ilya Prigozhin zum Beispiel, den Tage auch schon mal zitiert hat hier, das Buch Dialog mit der Natur mit seiner Assistentin Isabelle Stanger zusammengeschrieben hat, der sagt, natürlich ist er jetzt Fachmann für das Gebiet Thermodynamik, wo es warm und dynamisch zugeht, nicht kalt und rigide. Er ist Spezialist für Thermodynamik, aber er sagt, ich kann als letzte Aussage in seinem Buch, ich kann euch nicht mehr sagen, wohin Systeme streben. Offenheit ist das Letzte, was wir erreichen können. Keine Theorie mehr, die sie verzerrt. 1000 Theorien davor, Entropie, was auch immer für Systeme. Am Schluss ist Offenheit da. Und die Unsicherheit in dieser Offenheit ist, sind unsichere Menschen so lieb. Weil Unsicherheit viel mit Weisheit zu tun hat. Meine Frau ist viel unsicher. Manchmal furchtbar zuzuschauen. Weil sie so den Punkt treffen. So weise ist. Das haben Frauen sowieso mehr als Männer. Da bin ich neidisch. Die Tibeter sagen, das Männliche ist die Methode und das Weibliche ist die Weisheit. Da kann man als Mann neidisch werden. Naja, manchmal ist die Methode unentschlägt. Ja. Aber Unsicherheit müsst ihr nicht scheuen. Unsicherheit ist ein Indiz für einen offenen Zustand. Ein offener Zustand, in dem man sich unvoreingenommen, ganz wichtig, unvoreingenommen den Dingen nähert, die man zu kennen glaubt. Und jeder Augenblick ist einzigartig. Es sind keine zwei gleichen Augenblicke im Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir für diesen Augenblick offen sind. Und nicht meinen, kenne ich schon, weil 99 Mal war er schon da. Und jetzt ist es das 100. Mal. Und jetzt stelle ich Regeln auf, weil das das Leben vereinfacht. Da hat Gerd heute davon gesprochen, von der Gefahr der Vereinfachung. Macht es mir natürlich einfach, wenn ich meine Programme mehr habe, weiß ich immer, wenn A kommt, als Beantwortung A'. Aber dann bleibt die Schallplatte im Kreis hängen. Es wird nie ein B geben, nie ein C geben. Nie eine neue Reaktion auf ein vermeintlich Altes, was sich wiederholt. Jeder Augenblick ist taufrisch und immer neu. Ich sitze hier nun, weiß Gott, recht relativ lange. Und ich habe nie so Schmerzen gehabt wie hier. Jetzt vorher. Meine ich damit. Das ist der grausigste Kurs für mich gewesen, den ich in 35 Jahren, oder wie lange wir das jetzt schon machen, hinter mir habe. Nicht, was den Kurs angeht, was die Schmerzen angeht. Und sie haben mir unglaublich viel gelehrt. Und vor allem, da bin ich mir heute sicher, diesen ganz wichtigen Aspekt des Mitgefühls. Weisheit gibt es nicht ohne Mitgefühl. Und ich habe den Verdacht gehabt, dass durch diese Selbstsicherheit, mit der ich schon gesessen bin, dass ich mir denke, ich löse mich hier in Wohlgefallen auf und kann dann warten sein, mich nicht mehr einfühlen kann in Menschen, die hier leiden in diesem Raum. Nicht mehr so, wie es nötig wäre. Ich weiß es aus der Theorie noch von früher. Aber diese Theorie gibt mir nicht die Möglichkeit, adäquat auf die Menschen einzugehen. Sondern die eigene Betroffenheit. Deshalb muss sie frisch bleiben. Ich hoffe, dass sie nicht auf diese schmerzhafte Art und Weise frisch bleibt, aber damit ich lebendig bleibe, auch in dieser Hinsicht. Und richtig reagieren kann auf die Bedürfnisse von jemandem, der kommt und wenn es mir sehr gut geht, ich so denke, stell dich nicht so an. Die Knie, wo ist das Problem? Und ich weiß, wie es früher für mich war mit dem Knie. Es ist ein Problem, wenn man es hat. Und da möchte ich auch ein bisschen noch dazu sagen, zu diesen Körpersymptomen. Ich schätze ja meinen lieben Bruder hier im Raum, den Rüdiger Dahlke, ungemein. Und macht die Kurse so gern mit ihm und finde seine Brillanz in der Denkweise und seine vielen Theorien, die er im Kopf hat, ganz toll. aber manchmal auch falsch. Und dann finde ich es wichtig, ein Gegengewicht ihr dazu zu bringen, damit sie sich bei all dem Anregenden, was das hat, was er sagt, nicht auf falsche Art und Weise betroffen fühlen. Einmal, was die Symptome angeht, die sie haben, dass die immer der Psychodiagnostik zugrunde liegen müssen, die man nachlesen kann, in Krankheit als Weg oder Krankheit als Sprache der Seele. Diese Theorie, die er da im Kopf hat, wenn man sich seelisch etwas nicht zugesteht, dann nimmt es im Symptom körperlich Form an. Brillante Theorie, wunderbar für 50% der Fälle. Und deshalb immer wert, sie anzuhören und bei sich zu testen. Ist dieser Fall, nicht die Ideologie, ist dieser Fall für mich richtig? Wenn jemand Rückgratprobleme hat, dann ist das, wie gesagt, beim Morbus Bechterew habe ich es mal erwähnt, wenn jemand Morbus Bechterew hat, heißt das nach Dahlke, er hat nicht gelernt, sich seelisch zu beugen, also wird er im Symptom gebeugt und kriegt eine krumme Wirbelsäule. Und es trifft für 50% der Leute zu, oder vielleicht nur für weniger, die diese Erkrankung haben. Und die können sehr daraus lernen, wenn sie das so hören. Und es gibt auch Menschen, die haben noch nie gelernt, sich aufzurichten und haben Morbus Bechterew. Und wie ist es die Hölle, wenn sie das lesen? Weil die müssten lernen, einmal sich aufzurichten im seelischen Sinn. Und sie sind nicht schon so verknöchert, dass sie sich gar nicht mehr aufrichten können. Und für die geht der Schuss nach hinten los. Und das ist völlig kontraproduktiv. Und baut sie überhaupt nicht auf, sondern noch ab. Und das ist die Gefahr in dem Buch. Aber eine Theorie muss klar sein, damit sie formuliert wird. Und deswegen bedarf sie einer Erläuterung von meiner Seite jetzt hier. Und das gilt genauso für die Ernährungstheorie. Sie werden nicht mit Sicherheit Krebs kriegen, wenn Sie auch weiterhin Käse gut schmecken lassen. Auch wenn das an Ratten gut getestet ist. Und wenn das die Wissenschaftler in einer Riesenstudie bewiesen haben. Die Studie ist beeindruckend und man muss sie sich anschauen und man muss darauf eingehen, auf die Argumente, die sich daraus ergeben. Und mir hat das sehr geholfen, das muss ich auch gleich dazu sagen. Mir hat das sehr geholfen, weil ich ein ganz großer Käsefan war. Weil ich vorwiegend vegetarisch lebe, fast ausschließlich vegetarisch lebe. Fing auch vegan jetzt, durch ihn. Tolle Geschichte. Aber natürlich auch gerne so eine überbackene Quiche und sowas. Oder eine schöne Käse, auch einen kleinen Rotwein dazu. Und habe ich früher, wo ich nur, was weiß ich, in der Früh um 4 Uhr aufgestanden bin und meditiert habe. Und irgendwie so, jetzt gebe ich es aber direktissima zur Erleuchtung und so weiter. Also viel zu streng, kontraproduktiv streng. War, mich nicht geliebt habe, mich nicht angenommen habe in meinen Fehler. Da bin ich nur ein Viertel Wein getrunken habe, das konnte der beste Wein sein, habe am nächsten Tag richtigen Kater gehabt. Wegen meinem schlechten Gewissen habe ich den gehabt. Nein. Weil mein Programm, mein geistiges Programm gelaufen ist. Du machst jetzt einen Fehler, du fühlst dich schuldig. Und dieses sich schuldig fühlen hat sich bis in die Materie hinein in den Kater verankert. Und wenn sie natürlich in diesem, es gibt ja nicht nur den Placebo-Effekt, sondern es gibt ja auch den Nocebo-Effekt, wie wir wissen. Wenn sie jetzt diese Nocebo-Stimmung hier haben, wenn ich Käse esse, dann kriege ich Krebs, dann ist dieses Nocebo im Hirn weit schlimmer, als wenn es so ein Bergkäse ist. Deswegen streichen Sie diese Strenge, mit der er das sagt. Es ist ja wichtig, irgendeiner muss wachrütteln. Und er rüttelt dadurch natürlich wach, wenn ich gleich sage, ein bisschen Käse ist gut, macht es keiner. Wenn er wieder sagt, das bedroht das Leben, machen es die Leute. Aber nicht in der Ausschließlichkeit, sonst die Schweiz wird schon gar nicht mehr existieren. Und schon keine alten Leute in der Schweiz. Vor allem ist auch wichtig, dass wir, wenn wir etwas essen, es mit gutem Gewissen essen und gerne essen. Dann ist dieser Placebo-Effekt im Schönsten da. Das schmeckt mir. Deswegen schauen manchmal die Leute, die sich, weiß Gott, überhaupt nicht nach irgendeinem Maßstab ernähren. Aber es schmeckt ihnen gut. Gesünder aus, als die, die mit dem Wunderstab über dem Apfel im Basic stehen und ausruhen, ob sie den Apfel essen dürfen oder ob sie nicht essen dürfen, weil er mit ihrer Schwingung korrespondiert oder nicht. Oder ob das jetzt ein veganer Apfel ist oder kein veganer Apfel, weil man kann noch veganere Äpfel machen. Also da kann man sich in eine Richtung bringen, die heute schon unter einem Krankheitsbegriff gefasst ist, nämlich der Krankheitsbegriff, relativ neu, heißt Orthorexie. Wie Anorexie, Magersucht, von Orthos richtig, sich richtig ernähren wollen. Das führt in eine Krankheit hinein bei Menschen. So wie es Anorektiker gibt, Magersüchtige, Bulimiker, die kotzen und schlingen, gibt es heute Orthorektiker. Die können nicht mehr mit Genuss irgendetwas essen, weil sie immer irgendwelche Theorien über Ernährung im Kopf haben, was richtig und was falsch ist, und ihnen schmeckt gar nichts mehr. Heute leben wir in einem Land, das muss man sich mal vorstellen, wo, wenn einer zum Bäcker geht, er schriftlich belehrt werden muss darüber, ob keine Allergenstoffe in dieser Semmel drin sind, die er kriegt. Nicht nur der Bäcker müsste ihm sein Brot schlecht machen, hier, was er gebacken hat, weil es könnte irgendein Allergen drin sein. Da frage ich mich natürlich schon, als ehemaliger selbst, intensiver Allergiker, sollte nicht der Allergiker lernen, sich auf die Dinge anzupassen, statt dass die ganze Welt sich auf den Allergiker anpassen muss? Also es ist ja auch so, wenn sich jemand ansteckt, dann würde ich nicht sagen, böse Keime müssen weg. Die ganze Welt muss keimfrei sein, damit ich noch leben darf. So, ich würde sagen, kümmere dich um dein Immunsystem. Es gibt Menschen, die gehen ins Schwimmbad und dann fangen sie sich einen Fuß- und Scheidenpilz auf und sagen, da gehört Chlor rein in das Wasser. Und ich sage, das mag sein, wenn es ein besonders versautes Wasser ist, dass man da irgendwas dran machen muss. Aber in erster Linie solltest du die Projektion zurücknehmen und dich fragen, was ist mit mir los, dass ich auf sowas so reagiere. Es gibt ja Leute, die können nur noch in der Wüste leben. Und wenn sie so, wie Dahlke es ihm beschreibt, jetzt in dieser extremen Form leben wollen, draußen in der Welt, können sie es nicht mehr. Sie führen keine Wirtschaft mehr. Das wird, Gott sei Dank ist es entkommen durch ihn. Das ist die andere Seite. Mit durch ihn, vegane Restaurants und alles wird es aufgebaut. Und das Bewusstsein durch ihn gefördert, durch die Extreme. Aber deshalb muss ich hier so ein Gegengewicht dazu bringen, weil wenn Sie mal beim Radeln oder beim Bergsteigen sind und Sie gehen also Hütten hin und Sie wollen jetzt da vegan essen, lacht Ihnen ins Gesicht. Sie kriegen da, wir müssen jetzt nicht, dürfen auch einen Speck und ein Bündnerfleisch essen. Das darf auch sein. Und die Sie dort kriegen in der Schweiz, die sind auch noch auf der Wiesn gestanden draußen, die irgendwelchen solchen Transportmaschinen rumgekarrt worden oder damit irgendeine EU-Subvention da irgendwo kommt. Und wenn Sie heute zum Basic gehen, der ja selbst früher die Schlachthöfe in Chicago-Art geführt hat, der Schweißfurt, und dann umgekippt ist durch seine Frau, von Saulus zum Paulus geworden ist, heute diese ganze Basic-Linie fährt. Wenn Sie da in Hermannsdorf in das Restaurant gehen und gehen da und kaufen da Wurst ein oder irgendwas, oder das Essen hält sich mal an Gockel, dann wissen Sie, der Gockel hat Licht gesehen. Nicht Bodenhaltung. Dann ist draußen gestanden, ja, Luft und Licht und Sonne, das waren nur wenige Hühner, so 200.000 irgendwo. Denn es ist schon noch ein bisschen so, du bist, was du isst. Das merken schon, wenn sie immer einen Halsgrad essen, kriegen sie so einen Schweinsnacken irgendwo mal. Das kann man fast ein bisschen in physisch nachvollziehen. Und ich sage immer, man muss sich nur die Kultur anschauen, die üblichen Ernährungsmittel. Die Asiaten schauen alle aus wie Reiskörner und wir schauen alle aus wie Kartoffeln. Also das wirkt schon ein bisschen, was wir zu uns nehmen, prägt uns schon in einer gewissen Weise. Aber die goldene Mitte ist es. Natürlich. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Und ich bin Rüdiger Dahlke unendlich dankbar wegen meiner einseitigen Käsevorliebe, dass ich die jetzt einschränke, aber ich freue mich narrisch auf den Käse ab und zu. Und dann gibt es sie mit einem ganz guten Gefühl und nicht mit einem kanzerogenen Gedanken dabei. Einem ganz guten Gefühl. Und wenn sie da die Mitte treffen und ab und zu vielleicht sogar mal, weil sie Löwe sind mit einem Widder-Aszendenten, Raubkatze im astrologischen Sinn, dann werden sie vielleicht auch gerne mal ein Steak essen. Es ist so, wie wenn Sie jetzt der Katze da draußen sagen, du, geh doch mal auf die Wiese grasen. Dann sitzt sie da mit so einem grün schaumenden Mund da. Es gibt Veganer, die erziehen die Katzen dahin und die tun das dann auch. Das ist erstaunlich, das ist toll. Aber es ist wieder natürlich. Es ist wieder natürlich. Und die Natur ist das Größte. Und die Wissenschaftler sind nicht so weit wie die Natur. Das ist immer ganz wichtig, dass man das sieht. Die brüten lange nach und versuchen, die Natur zu erforschen, aber die Natur macht es genialer. Und die genialsten Wissenschaftler, die atmen, die armen Natur nach, wie der Bionik. Wenn man sagt, ich mir einen CD-Wert von einem Flugzeugflügel konstruiere und ich schaue mir so einen Möwenflügel an, Albatrosflügel. Oder ich frage mich, warum so ein kastenartiger, wie ich ein kastenartiges Auto bauen kann, was einen CD-Wert von was weiß ich was hat. Und denke mir, da gibt es einen Kofferfisch. Der schaut aus wie ein Koffer unter Wasser und hat trotzdem ein total gutes Strömungsverhältnis. Also Natur hat über Evolution ewig lang hat die gelernt und gelernt und gelernt. Und alles das, was natürlich ist, was in uns noch Instinkt ist, was wir fühlen, das ist ganz wichtig, dass wir bei all den neuen und wichtigen Theorien, die wir hören, dass wir das dazu nehmen. Und mancher wird ja nicht nur Angst ob der Autorität haben und sagt, wie habe ich heute schon gehört im Individualgespräch, wie mache ich das jetzt mit der Ernährung? Ab heute nur vegan. Selbst wenn man es dann versuchen würde und hätte es nicht so lange wie Dahlke darauf vorbereitet, dann wird es auch schief gehen, auch physiologisch schief gehen. Man kann so ein kompliziertes System, auch das Ernährungssystem eines Menschen, nicht von heute auf morgen einfach zack und anders machen. Mit keinem System funktioniert das wirklich gut. Das ist ein langer Weg. Und es ist schön, wenn man im Weg eine Perspektive vor sich hat. Und es ist eine tolle Perspektive, leben zu können, ohne Tiere töten zu müssen. Und damit zu unterstützen, dass alle Menschen mehr Ernährung haben könnten, weil man ihnen das nicht wegfrisst in der eigenen Sinnlichkeit. Bei bestimmten Ernährungsformen wie beim Veganen wäre das möglich. Aber es ist auch, früher hat er das sehr deutlich auch erwähnt, wichtig, dass wir sehen, wie ist denn unser Organismus gemacht. Früher hat er sehr stark beim Aufbauen darüber gesprochen. Wir haben, wenn wir unsere Zähne anschauen, vorwiegend Molaren, Mahlzähne und wenig Schneidezähne, weniger Reißzähne. Und wir haben einen Darm, der sehr viel mehr dem Kuhdarm ähnelt als dem Raubtierdarm eines Tigers. Also wir sind dem Vegetarischen von unserer physiologischen Ausstattung, die wir mitbringen, sehr viel näher als dem Raubtier. Und wir ernähren uns unserer Kultur wie Raubtiere. Jeden Tag in der Früh geht es mit der Wurst los, mittags ein Schnitzel auf dem Ding, abends hört es mit Filet auf. Und das ist völlig wieder natürlich an unserem Organismus gemessen, an der Natur, die wir mitbringen. Auch an unserem Gebiss und gesamten Verdauungsapparat gemessen, ist sie wieder natürlich. Aber wenn wir es an den Zähnen ablesen würden, dürften wir ab und zu ein bisschen reißen und schneiden. Ab und zu ein bisschen Fleisch würde sogar gehen. Und wenn wir das sehr in Maßen machen würden, dann müssen die Viecher nicht so gehalten werden, wie sie gehalten werden. Dann gibt es einen Sonntagsbraten, auf den sich alle freuen. Wer noch Fleisch essen möchte, gibt ja welche, die wollen das gar nicht. Und hätte er mit zu vielem Recht. Ich habe es als Kind verweigert. Meine Eltern haben mir das, weil sie es gut mit mir meinen wollten, haben mir das anerzogen sozusagen. Die Milch nicht, die habe ich immer ganz gern getrunken. Aber jetzt so Fleisch oder so, da war es mir ganz ekel davon. Und später wieder eher zurückgekommen. Und ich muss schon sagen, also das ist ein langer Prozess. Ich habe auch meinem Raubtiercharakter von meiner astrologischen Ausstattung entsprechend und archetypisch männlichen Ausstattung entsprechend. Das ist schon auch so, meine Mutter hat immer gesagt, ein Mann braucht Fleisch. Da ist ein bisschen was dran. Und Männer schon auch schwieriger, so wie für Raubkatzen schwieriger, so ganz vegan zu werden. Frauen haben das mehr drauf. Das sind mehr pflanzlich, überhaupt mehr so vegetativ unterwegs. Die muss man dazu nicht so überreden wie Männer. Aber diese Umerziehung, die ist schon eine Sache, dann brauchen wir Zeit dafür. Bis vor ein paar Jahren habe ich auch richtig gerne ein Steak gegessen. Wenn ich es mir jetzt mal brate, ab und zu noch, weiß, woher das kommt, das Fleisch, und ich brate es, weil ich es noch mal testen möchte, kann ich den Geruch beim Braten in der Küche zum Beispiel immer so ab. Muss ich gut lüften. Was nie bei Pflanzen passiert. Das spricht schon viel dafür. Trotzdem, zu Hause ist es ja auch noch was anderes. Wir müssen ja auch noch in der Welt unterwegs sein können. Und wenn Sie jetzt irgendwie noch unter normalen Menschen unterwegs sein wollen, irgendwo im Elysium leben, wie hier eine Woche, toll, dann werden Sie die Ratschläge von Dahlke wahrscheinlich nicht umsetzen können. Wie viele andere Ratschläge auch. Wie zum Beispiel, dass es hier kein WLAN gibt. Ich wohne zu Hause in München in einem Mietshaus. Wenn ich da, ich habe mein eigenes WLAN so programmiert, dass es die ganze Nacht stumm schaltet, völlig abschaltet. Wir haben nebendran eine Bank. Ich lege im Kopfende zu Richtung auf die Bank rüber. Wenn ich mein Computer aufschalte, sehe, welche WLAN-Netze da sind, habe ich 12 WLAN-Netze. 8 davon auf höchster, fast höchster Stärke. Und mein eigenes, wenn es alles auf höchster, die anderen fast ganz. Ich muss mir sagen, friss oder stirb. Ich hoffe nicht, dass ich einen Tumor im Kopf erkranke. Und ich sage Leuten auch, wenn du viel telefonierst, dann halt das Handy nicht ständig hin, stell es auf Lautsprecher, wenn keiner da ist. Oder zieh dir so ein Ding an oder telefonier wenig damit. Gewöhne dich aber langsam an die Welt, so wie sie ist. So wie sie ist, nicht so wie sie im Ideal wäre. Das ist deine Aufgabe. Lebe mit dem Leben, wie es ist. Wir müssen lernen, uns anzupassen. Das Leben passt sich uns an. Wir können versuchen, das Gute zu erhalten und das Gute vorzubereiten. Das ist ganz sinnvoll und ganz wichtig. Aber wir müssen das Leben so nehmen, wie es ist und das auch noch tolerieren können. Und nicht zu so Intoleranten gehören, die nichts mehr essen können. Und nichts mehr tolerieren können, weil es modern ist oder anders ist. Oder irgendwie, weil ich nicht damit zurechtkomme jetzt heute. Mein Körper kommt nicht mehr damit zurecht. Sie sollten alles verdauen können. Einigermaßen. Wenn sie nicht Schindel betreiben mit ihrem Körper. Und trotzdem ganz sorgsam und liebevoll mit ihm umgehen. Jetzt habe ich ein bisschen vehement. War ihr auch vehement? Nicht so vom Ton her, aber in der Argumentation. Und wir haben natürlich in unserer Kultur lebend diese Wissenschaftlerhörigkeit. Er ist Jungfrau astrologisch. Eine Jungfrau ist penibel, eine Jungfrau ist akkurat, ist exakt, steht auf Statistiken. Jungfrau ist das Statistikzeichen der Astrologie. Da kann er nicht weg. Das ist eine Prägung, wie eine familiäre Religionsprägung. Wenn der eine neue Theorie hat, dann zündet es da bei ihm. Alle anderen Jungfrauen auch. Und das Kontrastprogramm, der Fisch, der ist verunsichert, aber fühlt anders. Geld stimmt nicht, aber ich sag mal lieber nichts. So wie wenn das Leben so spielt, dass es eine Jungfrau mit einem Fisch zusammenwürfelt in der Beziehung. Und die Jungfrau, wenn es eine Missstimmung gibt, sagt die Jungfrau, lass uns drüber reden. Wir analysieren die Situation. Und wenn wir sie analysieren, kommen wir drauf, woran es liegt, dann können wir es ändern. Klingt so logisch. Und der Fisch denkt, wenn ich jetzt den Mund auftue, dann werde ich verargumentiert, der hat bessere Argumente und am Schluss rechtfertigt er alles so, wie es ist, und ich glaube es ihm möglich. Schlimmstenfalls glaube ich es ihm auch noch. Und setzt seine Waffe ein, er schweigt und fischelt vor sich hin. Er beginnt atmosphärisch zu riechen. Was die Jungfrau immer irrsinniger macht, will, versucht es den Grund zu fassen, und will er irgendetwas Begreifbares haben, als Erdzeichen, als analytisches Erdzeichen. Und dieses Fischeln ist nicht analytisch erfassbar. Und die zwei haben natürlich zu Recht zueinander gefunden, weil der Fisch ein bisschen zur Argumentation Zugang finden soll und die Jungfrau sich auf das Unfassbare einlassen soll, auf das Nichtbegreifbare, Nominose. Deswegen hat der Herrgott sie zueinander hingeführt. Aber man muss wissen bei ihm, wenn er argumentiert, er ist Jungfrau. Und das Gefühl nebendran noch zulassen, was sagt, das kann doch, irgendwas stimmt da nicht. Es gibt doch so viele gesunde Schweizer, die viel größer sind. Und wenn er so sein Lieblingsbeispiel, was er diesmal nicht gebracht hat, Clinton ist vegan geworden, weil er gesagt hat, Clinton bedeutender Mann, damit argumentiert man dann natürlich auch mit großen Argumenten, mit Clinton sogar. Und er sagt, er ist veganer geworden, weil er seinen Enkel noch erleben will. Muss ich sagen, ich kenne einen alten Schweizer, der ist 80, der ist 90, der hat nichts anderes als Käse gegessen. Kanzerogen von vorn bis hinten. Aber wenn wir damit anfangen mit der Ernährung, wissen Sie, dürfen gar nichts mehr. Das hat angefangen mit Dr. Reckeweg, der hat gesagt, keine Zootoxine. Zootoxine den Menschen so ähnlich. Also Dr., ganze Hehlfirma aufgebaut. Gute Firma, homöopathische, gute Firma. Gesagt, Zootoxine weglassen. Da wusste man früher schon, wenn man Schweizer Wurstsalat auf dem gegessen hat. Zytoxine musst rauslassen, also am besten nur kein Wurstsalat, sondern mit Käse und angebracht. Heute wissen wir jetzt auch, Casein, kanzerogen, Käse muss auch raus. Da muss man natürlich auch dieser schön bemalte Bauernteller, da ist Cadmium drin und da ist jetzt Essig reingeflossen und das löst langsam die Schwermetalle. Ja, also zum Schwermetallspeicher. Wenn ich da verbotenerweise noch ein Weißbier, kann auch alkoholfrei dazu trinken. Sinitrosamine im Weißbier, kanzerogen. Sie dürfen überhaupt nichts mehr. Sie gehören zu diesen Menschen, die nicht mehr lebensfähig sind, Orthorektiker, die sich so richtig ernähren wollen, dass sie am Schluss nur noch in einer Enklave leben können. Oder wie manche Allergiker draußen in der Wüste. Wir müssen leben können dort, wo wir sind. Ganz normal. Stimmt normal. Aber solche Theorien total ernst nehmen, wie sie sagt. Nicht einseitig, sondern überprüfend, wie gehe ich damit um. Hat es, Paracelsus sagt, die Dosis macht das Gift. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Mitte finden, Meditation, das Thema unseres Kurses. Ja.
Kann man das auch so anwenden auf dieses Thema nochmal mit den Zielen? Denn
ja.
Ich habe es ja jetzt so verstanden. Also es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, das Leben oder Gott lebt durch mich durch und führt mich schon an das Richtige hin, sozusagen. Und über die Meditation werde ich da noch viel sensibler, offener dafür. Dann finde ich die freien Parkplätze und entwickelt sich mein Leben. Aber das Ziele setzen und auch sozusagen, also bei mir sprudelt es manchmal vor Ideen, die will ich dann auch umsetzen, da weiß ich, da brauche ich eine gewisse Aufgabe dazu.
Beides ist da. Das ist das, was der Volksmund, der in diesen Lebensweisheiten, die man heute hier auf dem Kalender überall kriegt, schon, wenn der sagt, wenn du auf hohe See in einen Sturm kommst, was ist besser, beten oder rudern? Und wir wissen alle, rudern und beten ist gut. Wer nur rudert, das ist schon gut, wenn man den Herrgott in solchen Situationen auch noch, wenn man beten kann noch. Wenn man eine Krebsdiagnose hat, beten kann. Das ist eine ganz große Gnade. Zu wissen, es gibt etwas Größeres als mich. Wenn du mich hinnehmen willst, zu dir tust. Ich habe Angst davor oder was auch immer. Aber wenn es einen leichteren Weg für mich gibt, in dem ich auch lernen darf, schenk ihn mir. Ob man das katholisch tut oder evangelisch tut oder hinduistisch tut, oder jüdisch tut etwas völlig was. Aber zur Größe eines Menschen gehört es, zur richtigen Größe eines Menschen, dass er weiß, es gibt etwas, was größer ist als mich. Alles andere ist lächerlich. Und sich dem auszuliefern, ist keine Schande. Und ist nicht kindlich, kitschig oder wie auch immer, sondern ist weise. Zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind. Was ich bei Ilya Bregoschin, bei allen, bei Heidegger, wen man anschaut, am Schluss haben sie gesagt, mehr oder weniger, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wieso Gottes? Da haben die Jungen immer gesagt, früher hat man noch gute Ideen gehabt, dann auch denken können, jetzt ist es nie geworden. Hat nichts mit Senilität zu tun. Hat damit zu tun, dass man Theorien zu Ende denkt und an ihre Grenzen stößt. Und dann die Größe findet, nicht zurückzurudern, weil diese Theorien Halt bieten, wie gesagt. Vor der Unsicherheit, sich jeden Tag aufs Neue diesem unwägbaren Leben stellen zu müssen. Nicht zu wissen, was wirklich kommt. Morgen kann es auch sein. Also eine Geschichte, nochmal ein persönliches Beispiel von mir. Ich habe neben meiner komischen Schmerzen da auch noch eine andere eigenartige Erfahrung gemacht. Wie ich mit dem Einlauf umgehe, dass ich nie Probleme hatte, wenn ich mir den reinlaufen lasse, habe ich gewartet, bis das Glück ankam, dann wusste ich, jetzt ist ein Liter drin. Seit dem letzten Kurs läuft nur noch ein Viertelliter rein, dann ist dicht. Und ich weiß, ich habe jetzt eigentlich, ernähre mich ganz normal, aber ich denke mir, da ist irgendetwas, was nicht stimmt, sonst müsste das Wasser reinlaufen. Jetzt kommt natürlich ein Gedanke auf, was ist da, ein Tumor im Darm oder so irgendetwas? Irgendetwas verlagert da? Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich so eine Diagnose hätte? Ich habe mir jetzt meditiert darüber, ich habe das einfach sitzen lassen und dachte immer, naja, was macht man in so einer Situation klinisch? Lässt man sich eine Darmspiegelung machen? Wartet die Diagnose ab? Ist es da irgendwie eine Zyste oder ist es eine bösartige Geschichte oder was auch immer? Was machst du, wenn so etwas kommt? Das hat so eine Zeit lang, weil ja alles, was relevant ist, uns hier beschäftigt, wenn wir hier sitzen. Und war lange unsicher, so ein bisschen in die verdrängende Richtung, ach, das wird schon irgendwas anderes sein, gehe ich lieber mal nett hin und hole mir die Diagnose. Wird schon von selbst weggehen oder so. Das hatte ich ja beim letzten Herzstand. Jetzt war es nochmal da, dachte ich, ne? Jetzt kam so, wenn es sich wirklich gesetzt hat, gibt es nur einen Weg geradeaus hin. Geh nach München, lass mal eine Darmspiegelung machen. Und entscheide dann weiter. Mal schauen. Und wenn es sein sollte, dass es ernster ist, dann decke ich mich, habe ein schönes Leben gehabt. Lass mich gehen, auf eine Art und Weise, die wirklich schmerzfrei ist. Ich weiß, dass ich nichts versäume, weil ich sehr viel erleben durfte. Und das ist in Ordnung. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch gerne noch hier. Also wenn es länger dauert, ist es auch okay. Sterben müssen wir ja sowieso. Da gibt es ja keine Tricks. Uns irgendwo davor freihalten. Aber das, diese Fragen, die sich da so hochkommen, wenn immer die Theorien rechts und links und rechts ankommen, die gingen natürlich in so einer Situation weiter. Versuche ich es nur biologisch, lasse ich mich operieren, lasse ich bestrahlen, wenn es Metastasen gibt oder irgendwelche solche Geschichten. Da assoziiert man sich so von einer Sache zur nächsten. Und immer wieder wäre aus meiner Sicht die beste Hilfe, wie ich es ja auch selbst erlebe. Ich versuche es dann über die Theorie zu erklären. Ich setze mich hin, lasse es wirken und spüre den nächsten Schritt. Den nächsten kleinen Schritt. Und jetzt mache ich es so. Und jetzt habe ich ein gutes Gefühl mit der Idee, mal dahin zu gehen und mir eine Sicherheit zu holen, was da los ist im Bau. Gutes Gefühl. Ja.
Wie es auch sei, du kommst ja wieder.
Ja, sagen wir mal, ich bin jetzt genauso wie der Reinkarnation gegenüber ganz offen da. Diese Theorien müssen nicht stimmen. Ich bin auch nur ein Anhänger der Reinkarnationslehre, weil ich logisch denken kann. Und weil sie mir viel logischer erscheint als all die anderen Weltbilder, die da von denkenden Menschen vorgetragen werden. Wenn mir ein Mensch ein anderes Weltbild bringt, was mir die Dinge, die ich phänomenologisch wahrnehme in der Welt, besser erklären kann, als das, was ich mir mit Hilfe der Reinkarnation erklären kann, steige ich auf das neue Weltbild um und verwerfe das alte. Das ist wissenschaftliche Denkweise. Und halte mir dann irgendwas fest. Es erklärt mir so unendlich viele Dinge. Auch das, was ich selbst erlebt habe, in meinen inneren Visionen, die ich da hatte, und sie so authentisch erlebt habe, dass ich immer gedacht habe, na, das kann jetzt nicht Einbildung sein, das sauge ich mir nicht aus den Fingern, was ich da erlebt habe. Was Konsequenzen für mein Leben in unglaublichem Maße hatte, die mir klar geworden sind dadurch. Aber ich kann es immer noch hinstellen und sagen, vielleicht ist es einfach nur eine Fantasie. Und meine Seele, was die Seele gerne tut, artikuliert sich lieber über Bilder, weil die plastischer sind als die Dürre von Begriffen. Und sie artikuliert meine Stimmung jetzt über bildhafte Situationen. Dann wird sie ihr klarer, als wenn ich beschreibe, nur so mit Worten. Wenn sie Bilder anschauen darf, das tut sie ja das im Traum auch. Sie stülpt ihre Bilder raus und sie versteht ihre Bilder ohne intellektuelle Interpretation. Aber sie muss sie erst mal rausstülpen, anschauen, die Seele. Und nichts anderes macht sie in der Therapie in Reinkarnationsbilder. Sie schaut sich ihre Bilder an unter dem Aspekt, es war einmal. Und, ich habe den Faden verloren. Merkur und Fisch, der driftet manchmal so uferlos.
Nein, das Wiederkommen.
Das Wiederkommen, ja, eben, da wollte ich sagen, genauso was die Vergangenheit angeht, habe ich kein großes Konzept, was die Zukunft angeht. Mir ist auch völlig gleichgültig, ob ich aus Grashalm wiederkomme, oder als Hund oder als Katze oder als Mensch oder gar nicht wiederkomme, ob man überhaupt wiederkommen muss oder ob man, wenn man erleuchtet ist, wiederkommt. Und dann gibt es ja auch solche, die sagen, wir müssen nur so lange hier auf dem Boden sein, bis wir alles gelernt haben. Dann brauchen wir diese Schulklasse nicht mehr und dann sind wir nur noch unter Engelwesen unterwegs oder so irgendetwas. Alles Vorstellungen. Alles Konzepte, mit denen Menschen sich festhalten wollen an irgendetwas. Weil sie nicht einfach offen sein wollen, weil Offenheit so unsicher macht. Konzepte, die ja oft auch ganz hilfreich sind. Aber alles ist sehr, sehr relativ. Und immer wichtig, dass man das sagt. Sagt, oh, wie interessant, ich habe meinen alten Ball gekannt, der so eine gemütliche Leibesfülle hatte und deshalb mir sehr wichtig war, weil er ein Lebenskünstler war. Ein weiser Lebenskünstler war. Bei seiner Körperfülle, erstaunlicherweise. Nach Dacke. Und der gesagt hat, wenn er was Neues gehört hat, was es gibt. Das heißt, er war immer kindlich staunend offen. Nie Ablehnung, nie Widerstand. Lass einmal her, hat er gesagt. Lass einmal her. Dann hat man ihm seine Theorie vorgetragen, die man gerade so gehabt hat. Und hat er gesagt, oh. Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag hat er gesagt, das heißt gar nichts. Was für den Norddeutschen meint, bedeutet nichts. Und das heißt nicht, er hat es verworfen, sondern hat bambusartige Flexibilität bewiesen. Ich höre eine Theorie über das Vegane, schwinge rüber und schwinge mich wieder ein. Verwerfe das, was auch unter Einbeziehung meines Gefühls nicht ganz stimmig ist und lasse das stehen, was wichtig ist für mich und pendle mich wieder in die Mitte. Und das gilt für alles, dass wir hin und her schwingen, dass wir andere zulassen, zuhören können, was andere uns sagen, nicht Vorbehalte haben. Offen sind, sagen, oh, wie interessant, ich lerne nie aus. Dass wir es setzen lassen, im Sitzen, darüber in Anführungszeichen meditieren, hinspüren, unser Gefühl zulassen, wie es umgeht mit der Situation. Und dann so etwas finden, was sprichwörtlich Mitte hat. In der Mitte sind wir immer gut aufgehoben. Und jetzt ist es höchste Zeit, dass wir hier Schluss machen. Ich möchte noch ein bisschen was sagen zu dem, was jetzt folgt.